Sie hören Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk. Ich bin Benjamin Golme und heiße Sie herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, Sie schalten Ihren Computer an. Aber statt der gewohnten Oberfläche sehen Sie nichts. Die Maus bewegt sich nicht mehr, die Tastatur reagiert nicht, selbst der Affengriff hilft nicht mehr. Ihre erste Reaktion ist vermutlich Wut oder Verzweiflung. Dann rufen Sie einen Kumpel an oder einen Onkel, der am ehesten Ahnung von Computern hat. Und der wird Ihnen dann raten, den Computer vom Strom zu nehmen, wieder anzuschalten und zu hoffen. Doch damit ist es nicht getan. Nichts geht mehr. Ihr Rechner ist nicht kaputt. Er gehört nur jemand anderem. Er wurde Opfer einer Cyberattacke. Und Sie haben jetzt keinen Zugriff mehr. Ihre Urlaubsbilder sind weg, Ihre Erinnerungen, Kontoauszüge, Steuerunterlagen, gespeicherte Spielstände und alles, was man sich so vorstellen kann. Für Sie persönlich ist das eine Katastrophe. Für ein Unternehmen kann das existenzbedrohend sein. Cyberangriffe sind teuer und im schlimmsten Fall kommt nicht der Angreifer ins Gefängnis, sondern der Unternehmer. Wir sprechen heute über Kriminelle im Internet, darüber, welche Schäden sie anrichten und wie Unternehmen sich davor schützen können. Unser Gast ist Dr. Christoph von Gamm. Er ist Unternehmensberater im Bereich IT-Sicherheit und Strategie und leitet die von Gamm.com Global. Sein aktuelles Buch zum Thema trägt den Titel Chefsache Cybersecurity, ein Praxisratgeber für Entscheider. Herr von Gamm, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Golme. Schön, dass wir uns heute treffen.
Mein Horrorbeispiel hat sich ja am Privat-PC abgespielt. Wie beginnt eine klassische Attacke auf Unternehmen?
Naja, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber machen wir einfach mal ein Beispiel, zum Beispiel Ransomware durch Phishing-Mail, Phishing mit PH. Da ist es dann so, ein Mitarbeiter klickt auf einen vermeintlichen Paketlink, so DHL oder DPD oder so etwas. Und im Anhang befindet sich jedoch ein Trojaner. Und dieser verschlüsselt dann innerhalb von Stunden alle Dateien. Die Backups sind vielleicht veraltet oder werden gleich mitverschlüsselt. Und dann wird dann irgendwann ein Lösegeld in Bitcoin gefordert. Der Betrieb steht still, die Rechnungen können nicht gestellt werden, Kundendaten und sensible Pläne sind unzugänglich. Naja, und dann bricht langsam die Panik aus. Externes Kommunikationschaos hat man auch noch. Ja, und dann Zahlung, ja, in Bitcoin. Das ist ziemlich heikel, ethisch umstritten auch noch. Und wenn die Zahlung dann auch noch an eine Terrororganisation geht, dann wird zusätzlich von der Staatsanwaltschaft, wird man dann wegen Terrorismusfinanzierung verfolgt.
Das werden wir gleich einzeln aufdröseln. Sie sprechen also von Phishing und haben dieses Beispiel mit dem DHL-Paket genannt. Das ist mir aber auch bekannt.
Ja.
Also sowas gibt es ja auch auf private Telefone. Ist das da vergleichbar?
Ja, es ist sehr ähnlich. Also die Angriffsvektoren, die können entweder natürlich direkt über Mitarbeiter erfolgen. Das ist an sich immer das Einfachste auch für einen Cyberkriminellen, eben über einzelne vulnerable, einfache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gehen, die sich einfach nichts ahnend, am besten am Freitagnachmittag oder so etwas, kurz vor Schluss dann noch irgendwas machen wollen. Und dann, da klickt man dann da drauf, sagt sich, ah ja, okay, drückt drauf und dann plötzlich installiert sich eine Software aus Versehen, obwohl es eigentlich ein PDF sein sollte. Und die Software, die fängt dann an, plötzlich einen Rückkanal über das Internet, einen versteckten Rückkanal zu machen. Und plötzlich wird dann irgendwann der Rechner infiziert. Das muss nicht unbedingt sofort sein, das kann ein bisschen später sein, damit irgendwie der Verdacht abgelenkt wird. Und dann geht das Ganze vielleicht dann noch auf den File-Server des Unternehmens. Vielleicht hat man aus Versehen noch irgendeine schöne Datenbank oder SAP oder so etwas offen. Ja, dann geht es halt los und ehe man sich's versieht, reden wir dann plötzlich über Schäden in den Zehntausenden oder in den Millionen. Also zum Beispiel 2017 wurde die Deutsche Bahn von WannaCry getroffen. Ja, das war so eine Ransomware-Attacke. Und da fielen dann Anzeigetafeln aus, Systeme standen still und weltweit verursachte WannaCry über 4 Milliarden Dollar Schaden und bei der Deutschen Bahn einige 10 Millionen, so viel ich weiß.
Und wer hat davon was gehabt?
Das waren damals ja kriminelle Aktoren. Letztendlich versuchen ja natürlich dann Lösegeld zu fordern in ja eben Kryptowährung oder so. Ne? Monero am besten, weil es ist relativ wenig nachprüfbar, wer das dann bekommt. Bitcoin teilweise natürlich auch. Das ist schnell dann verschwunden. Es kann natürlich auch genauso Regierungskriminalität sein, also Regierungshacker, die das Ganze durchführen. Das gibt es ganz genauso natürlich auch. Zum Beispiel der Iran ist gerne dabei, an das zu machen. Oder Nordkorea ist sehr, sehr fleißig. Chinesische Hacker gibt es auf Regierungsebene auch natürlich. Und natürlich auch die Russen. Da gibt es so diverseste, die sich da dann rumtummeln gewissermaßen. Ja.
Das ist ja dann schon tatsächlich eine politische Frage. Da wird oftmals Richtung Russland gezeigt oder Richtung Nordkorea. Meinen Sie denn, dass die westlichen Geheimdienste, beispielsweise der britische, der amerikanische oder der israelische, sowas nicht machen?
Ach, selbstverständlich tun die das auch. Also im Endeffekt, jeder tut's. Es ging ja schon damals los, beispielsweise bei Windows NT. Wir reden jetzt über das Jahr 1995. Da war es ja so, da wurde stark vermutet, dass es einen weichen Encryption Key gab. Das heißt, die Verschlüsselung bei Windows NT war wahrscheinlich kompromittiert und wahrscheinlich von der NSA. Das heißt, die hatte dann quasi eine Art von Master Key, mithilfe derer sie dann eigentlich jegliche Verschlüsselung bei Windows NT vom Dateisystem und so weiter wieder knacken konnte.
Da kommen wir jetzt gleich in ein Fahrwasser, von dem wir beide gar nicht gerechnet haben, dass wir reinkommen könnten. Wir können ja kurz eintauchen, weil es ja eine spannende Frage ist. Also die europäische oder auch die deutsche IT-Infrastruktur, die lebt ja auch von US-amerikanischen Unternehmen. Also wenn wir uns jetzt mal die sozialen Netzwerke anschauen, aber auch Microsoft oder Amazon Cloud Service oder Apple Telefone. Wenn dort jetzt Regierungen Zugriff haben, dann sind unsere Daten doch generell nicht sicher, in diesem Fall vor den Vereinigten Staaten, oder?
Jein. Also es hängt immer darauf an, wie man das Ganze dann natürlich auch handhabt, wie man es verschlüsselt. Also fangen wir mal an einfach mit einem Cloud-System. Wenn Sie natürlich einfach, möchte man sagen, Ihr Cloud-System so 1:1 offen lassen, so wie Google Drive oder was es auch immer ist, dann ist das natürlich sehr gut sichtbar. Sie können aber natürlich auch genauso sich Cloud-Container bestellen bei jeglichem Cloud-Provider, der dann komplett verschlüsselt ist, wo Sie dann eben letztendlich mit asynchroner Verschlüsselung arbeiten, als Unternehmer oder Unternehmen auch als Privatperson. Das geht sogar mit iCloud. iCloud beispielsweise ist ziemlich gut gesichert. Da können Sie relativ wenig von Apple irgendwie befürchten. Also Apple weiß nicht, was Sie speichern. Letztendlich, und das ist natürlich genauso bei AWS-Containern der Fall oder bei größeren, ja, Google Cloud-Containern beispielsweise. Das ist schon sichtbar. Das ist sicher. Aber natürlich, klar, auch da wird versucht, Cyberspionage zu betreiben. Gleichzeitig ist es auch so, ist eine alte Geschichte, der Bundesnachrichtendienst, der ist, was das Thema Technik angeht, schon immer relativ weit vorne dran gewesen. Und der hat in den 60er Jahren bereits eine Firma aufgesetzt in der Schweiz namens Crypto AG. Und die hat dann Verschlüsselungsgeräte weltweit exportiert und geliefert. Und oh siehe da, der BND hatte alle Schlüssel.
Gehen wir mal zurück in das Unternehmen. Also Phishing haben wir bereits gehört. Anderes Szenario. Also mittelständisches Unternehmen mit klaren Hierarchien. Was der Chef da sagt, wird gemacht. Am Montagmorgen gibt es dann so eine E-Mail vom Chef und da steht drin, jetzt unverzüglich 40.000 Euro an einen neuen Lieferanten nach Litauen überweisen. Sonst bricht unsere Lieferkette zusammen. Und die Buchhaltung denkt sich, ja gut, Chef hat immer recht, schickt das Geld raus. Problem, die Mail kam gar nicht vom Chef. Wie realistisch ist so ein Szenario?
Das ist sogar sehr realistisch. Zum Beispiel die Leoni AG in Nürnberg hat das im Jahr 2016 erlebt. Die hat nicht 40.000, sondern 40 Millionen Euro an Betrüger nach gefälschten E-Mails im Namen des Managements überweisen lassen. Und das ist natürlich ultra peinlich gewesen. Das Ganze passierte halt wirklich, weil man hat sich halt gedacht, ja, wenn es der Chef sagt, dann wird das schon stimmen. Und das Geld war halt dann leider weg. Ob sie versichert waren, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann so grob fahrlässig, dass man dann auch nicht versichert sein kann. Also muss man aber anschauen. Thema Cyberversicherung, das habe ich in meinem Büchlein auch behandelt. Da muss man auch natürlich immer ganz genau schauen, was man versichert beispielsweise und ob man überhaupt versichert ist oder ob man auch seine Hausaufgaben gemacht hat, bevor man sich die Versicherung unterschrieben hat.
Ich meine, mit den modernen Methoden kann man sich ja auch vieles vorstellen. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es möglich, eine E-Mail so aussehen zu lassen, als wenn sie vom Chef käme. Also Absender entsprechend bearbeiten und den gesamten Briefkopf.
Ja. Das geht immer. Das ist nur eine Frage des richtigen Tuns. Und manchmal ist es ja auch so, dass typische Management-E-Mails oft sehr kurz gefasst sind oder sie sind dann sent from my iPhone. Das hört sich dann immer als ganz wichtig an. Wenn der Chef halt keine Zeit hatte, so ungefähr, dann hat er noch schnell irgendwas gewollt. nicht wahr? Und wenn das, möchte man sagen, per E-Mail-Spoofing erfolgt, das heißt, der E-Mail-Absender wird gewissermaßen so getarnt, als ob es der Chef von der Firma selber ist, dann geht das relativ gut. Nur dann sieht man eben auf den zweiten Blick, dass eigentlich der echte Absender ein ganz anderer ist.
Wenn der Chef schon mal ein Interview gegeben hat und das ist bei YouTube oder im Kontrafunk verfügbar, dann hat man ja auch seine Stimme. Das heißt, als professioneller Krimineller schreibe ich erstmal eine gefälschte E-Mail an die Buchhaltung. Im Idealfall habe ich aber auch die Telefonnummer und den Namen der Buchhaltung. Und dann 3 Minuten nach der E-Mail rufe ich mit der KI-generierten Stimme des Chefs da an und sage, ist die Überweisung schon durch, jetzt machen Sie mal Tempo.
Ja, das ist absolut ein realistisches Szenario. Da ist es auch eben ganz, ganz wichtig, dass man bei solchen Fällen die Mitarbeiter vorher geschult hat, dass sowas eigentlich nicht vorkommen kann und sollte und man sich dann vor allem zurückrufen lassen sollte. Man kennt es ja vielleicht als Privatmensch. Es gibt ja diese, möchte man sagen, Polizeianrufe, wo plötzlich die Polizei anruft und sagt, Ihr Geld ist in Gefahr, bitte bringen Sie uns Ihr Geld und so weiter. Das gibt es ja leider häufiger, als man glaubt. Und dann heben die Leute wirklich ihr Geld von der Bank ab und geben dann irgendwie vermeintlichen Polizisten ihr Geld.
Ja, im Privatbereich kann man sich davor schützen, auch wenn das jetzt alles irgendwie übervorsichtig klingt. Aber es gibt ja die Empfehlung, dass man mit seinen Eltern oder mit seinen anderen Familienangehörigen auch quasi Passwörter vereinbart. Also wenn ich dich anrufe und dich jemals um einen Gefallen bitte, dann sage ich vorher Regenwurm.
Ja, das ist eine gute Idee. Also so etwas, vernünftige Keywörter, Safe Words gewissermaßen zu vereinbaren, so wie sonst im Leben auch, ist nicht falsch, ja.
Wir sprechen jetzt ja hier über mitunter auch technisch unbedarfte Menschen, die dann übers Ohr gehauen werden. Bei diesen privaten Phishing-Anrufen oder Betrugsanrufen trifft es ja leider auch vor allem ältere Menschen, was ja dann, ich finde, noch ein bisschen verwerflicher ist. In Firmen trifft es dann einfach den Buchhalter, die Buchhalterin. Können Sie sagen, dass Cyberattacken sich häufig gar nicht gegen die technische Infrastruktur wendet, sondern gegen die menschliche Infrastruktur?
Also dieser typische, möchte man sagen, Human-Domain-Faktor, der ist sehr, sehr beliebt. Das ist ganz klar. Wenn man Schwachstellen, menschliche Schwachstellen ausnutzen kann, um darüber dann quasi technische Systeme besser attackieren zu können, ist das natürlich ganz praktisch. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Szenarien, zum Beispiel eben, dass man einfach vergisst, Updates zu machen oder einfach die Updates zu spät macht. Und dann sind irgendwelche, ja, man nennt das dann gerne Zero-Day-Exploits in Standardsoftware drin. Das heißt, eine Lücke ist drin in irgendeiner Software, sei es von mir aus eine E-Mail-Software oder eine SAP-CRM-Software oder so etwas oder eine Fertigungssoftware. Und dann geht es halt dann einfach relativ schnell, dass halt irgendwie diese Lücke ausgenutzt wird, weil eben die Updates nicht gemacht worden sind. Und da darf man jetzt zum Beispiel nicht vergessen, manchmal hat man auch so Systeme, die seit Jahrzehnten irgendwie so vor sich hinlaufen, zum Beispiel Kiosksysteme. Ja, Kiosksysteme, zum Beispiel Bankautomaten, Geldautomaten oder Bestellsysteme irgendwo für irgendetwas oder in einer Fertigungsstraße irgendwelche Scannersysteme oder so. Und wenn man da vergisst, einfach das Update zu machen oder es vielleicht gar keins mehr gibt, weil das Ganze abgekündigt worden ist, dann kann der Schaden groß sein und sich dann eben über das Netz dann perpetrieren, ja.
Was passiert denn nach dem Angriff? Also der Angriff ist jetzt erfolgt und es gibt einen Schaden. Zum Beispiel komme ich dann nicht mehr an meine Daten ran oder die Produktion steht still. Wie wenden sich die Angreifer dann an das Unternehmen?
Das ist dann in vielerlei Gestalt. Typischerweise versuchen diese Angreifer dann eben Geld zu fordern. Das meiste ist eine rein finanzielle Angelegenheit. Die wollen das Unternehmen oftmals nicht so weit schädigen, dass es tot ist, wobei das gibt es auch. Ne? Und dann fordern die halt Geld und sagen, hier, diese Überweisung in Bitcoin, Monero, was auch immer, an die und die Adresse. Und dann bekommt man eine Bitcoin-Adresse mitgeteilt, hilft dir und dann hast du deine Ruhe und einen Entschlüsselungsschlüssel beispielsweise. Ja. Und manche zahlen dann halt und versuchen dann darüber dann einfach den Schwamm drüber zu wischen und sagen, ja gut, weg mit dem Schaden. Da ist natürlich eben jetzt genau der Punkt, wenn man dann an die Falschen zahlt und das Ganze dann irgendwie ruchbar wird, dann kann es durchaus eben auch ein Straftatbestand sein, weil man eben Verbrechen gefördert hat.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit 250 Millionen Euro Jahresumsatz und dann kommt dieser Angriff und dann heißt es, zahl halt 50.000 Euro, ja, dann nehme ich das vielleicht sportlich, mache das schnell und das nehme das dann als Lehrgeld.
Ja, grundsätzlich ist das nicht unüblich. Man sollte aber tatsächlich in so einem Fall eben auch die Behörden informieren. Es gibt ja extra dafür dann Kontakte in den Behörden, angefangen vom BSI, aber natürlich auch bei den regionalen Ermittlungsbehörden, die für solche Cyberverbrechen ja dann auch geschult sind und sagt dann, ja, ich habe hier diese folgende Situation, was tun? Und eben das Ganze nicht einfach so ganz freihändig zu machen. Auch deshalb, weil es kann ja sein, dass es mit diesen 50.000 nicht getan ist. Also da kann dann schon passieren, dass dann jemand dann noch mehr zahlt und zahlt und zahlt. Man kennt das ja aus den alten Krimis so von was weiß ich, Derrick oder so etwas, dass der Erpresser immer frecher wird.
Das wäre ja ohnehin meine Befürchtung, wenn ich die Polizei anrufe und sage, ich habe hier ein riesen IT-Problem und ich werde hier erpresst und dann kommt Derrick. Also jetzt mal klischeehaft, er kommt halt irgendwer angeschlurft, der mit dem Thema gar keinen Kontakt hat und dann nimmt er das da auf und eine Woche später meldet er sich wieder. Bis dahin ist mein Unternehmen doch bankrott oder sind die Ermittlungsbehörden da mittlerweile schon wirklich auf Zack?
Man muss sagen, da gab es eine Lernkurve. Also zum einen bei den Landeskriminalämtern gibt es da inzwischen natürlich, weil es eben so viele Attacken gab, bereits inzwischen spezialisierte Abteilungen, aber auch bei den lokalen Kriminalfachstellen, da gibt es durchaus versierte Leute, die auch verstehen, dass es zeitsensitiv ist und so. Also die Idee, dass es nur grundgute Kommissarinnen gibt, die einfach nur Teilzeit das Ganze machen, ja, das ist schon teilweise richtig, aber eben nicht nur. Es gibt schon auch gute Leute dort und die können was.
Also, Zahlungsaufforderung, 50.000 oder 200.000 Euro. Ich vermute, dann beginnt so eine Art Wettstreit. Also der Angreifer hat seinen Angriff gemacht und jetzt versucht die IT des Unternehmens, diesen Angriff zu bekämpfen. Ist es denn möglich, dass man auch ohne Lösegeldzahlung da nochmal rauskommt?
Ja, natürlich, das geht schon. Also das ist an sich das Wünschenswerteste. Also ich sage immer so, Backups sind durchaus was für Feiglinge. Man sollte eben Backups haben. Und die sollten relativ frisch sein. Also man macht eigentlich als vernünftiges Unternehmen eigentlich grundsätzlich gespiegelte Systeme, hat ein Backup, das dann auch noch kalt ist, also eben nicht direkt verbunden und natürlich auch heiße Backups, sodass man relativ schnell auf einen Stand zurückgehen kann, der, möchte man sagen, noch nicht kompromittiert worden ist. Ja. Also wenn man das schafft, dann kommt man ohne Zahlungen raus und kann sich sagen, okay, fein, wir wissen es, wir stopfen die Lücke, tschüss und bye-bye. Das ist an sich das, was immer deutlich sinnvoller ist, als einfach zu zahlen.
In welchen Intervallen legt man solche Backups an?
Das kommt ganz darauf an, was für Systeme es sich handelt. Vernünftige Desktop-Systeme bieten stündliche Backups an, beispielsweise sogar. Und Online-Transaktionssysteme teilweise eben auf die Transaktion des Backup, sodass man auch eben automatisches Rollback hat, sodass man sehen kann, ab wann man eben zurückarbeiten möchte oder so etwas. Also es ist relativ fortgeschritten, die Technologie, man muss es nur halt nutzen.
Wenn man sich jetzt selber dafür entscheidet, dieses Lösegeld zu zahlen oder sogar in Absprache mit der Polizei entscheidet, das Lösegeld zu zahlen. Sie sagten, im schlimmsten Fall kann man aber auch in ganz andere prekäre Situationen kommen, wegen Geldwäsche und Terrorismusunterstützung. Was meinten Sie damit?
Also angenommen, der Täter ist von der Hamas, ja, oder so etwas, ja, oder von, ich weiß nicht, Angry Bear oder so, von russischen Terrororganisationen gibt es ja auch, ja, oder von den Houthis, ja. Also die Houthis, die bieten ja inzwischen so eine Art von Schweigeservice an, dass man nicht als Reeder beschossen wird im Roten Meer. Das sind das Terrororganisationen. Dann kann es natürlich sein, dass die Staatsanwaltschaft zu Recht sagt, Moment, ihr unterstützt hier Terrororganisationen finanziell und das noch dazu ohne Absprache. Wie kommt ihr dazu? Und dann, wenn man Pech hat, ist man dann zusätzlich noch auf einer Sanktionsliste der US-Behörden. Oder man hat halt eben zumindest ein Strafverfahren am Hals und das kann sich dann auch gewaschen haben. Also das ist dann kein Spaß.
Allein in Deutschland soll der Schaden, der durch solche Angriffe entstanden ist, 223 Milliarden Euro sein im Jahr 2021. Das ist eine Zahl vom Branchenverband Bitkom. Halten Sie das für realistisch?
Wir reden ja über ein Bruttoinlandsprodukt von, was sind das, 4.000 Milliarden im Jahr? 5%, das ist ein bisschen viel, finde ich jetzt. Aber ja, der Schaden ist im mehrstelligen Milliardenbereich auf jeden Fall. was alles eben an möchte man sagen, Cyberkriminalität dann reingerechnet wird, ist auch was anderes. Natürlich auch viele Kreditkartenbetrüger sind irgendwie auch Cyberkriminelle heutzutage oder einfach Online-Bestellkriminelle. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Also da gibt's ja alles Mögliche an Varianten. Die Zahl halte ich für ein bisschen für aufgebläht, aber grundsätzlich ist es schon richtig. Man muss den finanziellen Aspekt des Ganzen durchaus im Auge behalten. Sich dagegen zu verteidigen und, möchte man sagen, als Gesamtstaat auch das Thema Cyberkriminalität im Blick zu behalten und da dann auch Geld hinein zu investieren, ist, glaube ich, gut angelegtes Geld.
Welche Unternehmen sind aus Ihrer Sicht bedroht?
Jedes. Der Fehler ist an sich schon zu sagen, ich bin nicht bedroht, weil ich so unbedeutend bin. Also schauen Sie her, zum Beispiel, ich habe ja so eine kleine Boutique-Beratung, habe ich so eine Webseite. So, ja. Und diese Webseite, die hat letzte Woche ungefähr 200 Cyberattacken zur Suche meiner Administrator-Credentials gehabt. Nur meine kleine Webseite. Und das ist dann schon ein bisschen viel. Ich habe natürlich mein Passwort brav gesichert. Es hat dann zusätzliche Zwei-Faktor-Authentisierung. Das heißt, es kommt man nicht so schnell ran und es ist auch nicht so einfach zu erraten. Es gibt aber genügend, gerade Unternehmenswebseiten, die meisten Unternehmenswebseiten laufen zum Beispiel auf Standard-Content-Management-Systemen wie Drupal, WordPress, was auch immer. Und die sind dann an sich immer nach den gleichen Methoden mehr oder minder abrufbar. Und da gibt es tatsächlich manche, wo das Administratorpasswort nicht geändert worden ist, weil der Webseitenmanager irgendwie gerade gewechselt hat oder das frisch übergeben worden ist oder man es einfach vergessen hat oder so. Oder ist ja nicht so wichtig. Und schwuppdiwupp ist man drauf und dann ist die Webseite geklaut. Und dann gibt es halt viele, die diese Webseiten dann auch noch irgendwo natürlich aus guten Gründen nicht im Unternehmen hosten, sondern extern. Und dann hat man plötzlich dann das Passwort des Hosters dann auch noch und dann kann man sich dann dumm reinschauen und kann dann schauen, wie die Domain wieder zurückgesichert wird.
Das heißt, wenn Sie sagen, im Grunde genommen ist jedes Unternehmen bedroht, dann gilt es sowohl für Bayer oder Philips wie auch für jemanden, der einfach zu Hause handwerklich Sachen erstellt, im Jahr Umsatz von 15.000 Euro macht, das aber über die eigene Homepage verkauft.
Ja, natürlich, das kann dann auch schnell passieren. Also oder ein nettes Steuerberaterle oder sowas, der halt eben normalen Zugang hat für seine Kunden. Und ehe sich's versieht, sind die Kundendaten und die Steuerdaten von durchaus wichtigen kleinen und mittelständischen Unternehmen oder so etwas Gassi gegangen. Kann passieren.
Steuerberater ist ein gutes Beispiel. Meine Steuerberaterin habe ich mal gebeten, mir etwas nicht verschlüsselt zuzusenden, weil ich der Meinung war, diese Information müsste nicht verschlüsselt sein. Die Antwort war: Das kann ich in diesem Fall theoretisch sogar machen, aber wissen Sie was, ich schicke Ihnen gar nichts unverschlüsselt. Wenn ich dafür sorge, dass Ihre Daten irgendwie in Umlauf geraten, dann bin ich persönlich dafür haftbar.
Richtig.
Und das war nicht die Leiterin der Kanzlei, sondern das war eine Mitarbeiterin in der Personalabteilung. Das heißt, sie persönlich, obwohl sie nur eine Mitarbeiterin ist, wird dafür haftbar gemacht, wenn Daten verloren gehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich wird der Mitarbeiter persönlich haftbar gemacht. Und gleichzeitig aber eben nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der Chef. Also letztendlich Cybersicherheit ist eine Chefsache und das bedeutet halt eben, dass der Geschäftsführer in der Haftung ist. Und wenn da Fahrlässigkeit nachgewiesen wird und unverschlüsselt mal schnell irgendwelche Personaldaten zu verschicken, das ist theoretisch so ein Thema. Und dann hat man mit der Datenschutzgrundsatzverordnung dann gleich wieder zu tun. Alles nicht schön. Nee, also da sollte man lieber einfach eine Spur extra vorsichtig sein. Unverschlüsselt was übers Internet zu verschicken, ist halt wie Postkarte schicken.
Dann sollten wir uns jetzt dem Aufbau einer Internetsicherheit im Unternehmen widmen. Was sind aus Ihrer Sicht die Grundpfeiler, die jeder größere oder mittlere Unternehmer kennen sollte?
Erst einmal sollte er natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen halbwegs verstehen, in welchen Bereichen er oder sie sich unterwegs hat. Es gibt ja von der EU unter anderem Richtlinien wie die NIS 2, die Network and Information Systems Directive 2. Die ist wichtig eben mal zu verstehen. Da sollte man sich eben auch überlegen, was hat man selber für ein Risiko? Macht man eine Risikoanalyse und eine Sicherheitsstrategie dazu? Und dann hat man einen Verantwortlichen für Cybersicherheit benannt, der das auch eben tatsächlich kann. Also diese Richtlinie beispielsweise sagt, dass es mindestens ein oder mehrere Personen auf der Führungsebene gibt, auf der Führungsebene wohlgemerkt, die die Überwachung der Cybersicherheitsrisikomaßnahmen verantwortlich zeichnen. Das bedeutet, dass die Geschäftsführung in der Verantwortung ist. Und da könnte man oder sollte man sich dann auch tatsächlich einen CISO, einen Chief Information Security Officer leisten. Ab einem gewissen, man sagen, Reifegrad oder Größengrad des Unternehmens ist es dann auch eine hauptamtliche Person. Und dieser CISO sollte dann eben nicht wie ein Grottenolm behandelt werden, sondern eben Gehör in der Geschäftsführung haben und eben regelmäßig dort antreffen, Übungen durchführen, Berichte erstatten und auch natürlich entsprechend die Leute auf allen Ebenen, die relevant sind, das sind eigentlich effektiv alle Ebenen, entsprechend adäquat schulen oder schulen lassen. Ja, und natürlich die Prüfungen des ganzen Systems durchführen.
Was ist denn ein Grottenolm?
Naja, es gibt ja dieses Vorurteil, dass IT etwas ist, was so für, möchte man sagen, für Freaks ist. Ne? Und dadurch hat man dann manchmal diese Notion in der Geschäftsführung, ja, man bringt da so die Freaks da, das ist dann so die Autistenecke und die sitzt so halb im Keller. Und die kümmern sich dann darum und schaut sie nie an, höchstens dann, wenn man irgendwann mal zwischendurch die Kosten wieder senken will. Das nennt man dann quasi so eine Art Grottenolm-Phänomen.
Wenn ich mir das nur überlege, sind das ja tatsächlich Menschen mit einer echten Spezialfähigkeit und vermutlich sogar mit einer Spezialfähigkeit, wie sie der Geschäftsführer erstmal gar nicht hat und vielleicht sogar nie haben kann, mit einer größeren Spezialfähigkeit, als es jetzt die Buchhalterin hat, vielleicht vergleichbar mit einem Ingenieur. Aber wenn ich jetzt Geschäftsführer eines Unternehmens bin, das Maschinenbau macht, dann habe ich wahrscheinlich auch in etwa einen Einblick darin, was der Ingenieur da gerade tut. Aber im ITler, glaube ich, hat man oftmals gar keine Vorstellung.
Ja, das ist eben tatsächlich genau die Schwierigkeit. Wir haben in Deutschland durchaus eine gut ausgeprägte, möchte man sagen, Maschinenbauingenieurskultur, Bauingenieurskultur. Bei Elektro wird es schon schwieriger. Software Engineering, da wird es schon noch schwieriger. Und ja, so Hardcore-Informatiker, das ist natürlich so etwas, wo viele, möchte man sagen, so Angst haben. Und man merkt das ja beispielsweise ganz simpel und einfach daran auch, wie die deutsche Automobilindustrie, das ganze IT und auch ja Computerisierungsthema in deren eigenen Autos gehandhabt hat. Nämlich die hat das alles outgesourced an Spezialfirmen und es kommen langsam, aber sicher erst die ersten Firmen wieder auf die Idee zu sagen, Moment, das Auto ist inzwischen fahrender Computer geworden. Wir müssen uns um das Thema wirklich sehr, sehr persönlich in der direkten Entwicklung kümmern und dürfen uns nicht nur um Nockenwellenfabrikate kümmern oder so etwas.
Ich erzähle Ihnen zwei Anekdoten aus meinem Leben. Mittwochmorgen an der Freien Universität in Berlin, da war Wirtschaftsinformatik-Vorlesung um 8.30 Uhr und dann hat Professor Lenz losgelegt und ich bin wirklich fast jede Vorlesung eingeschlafen, auch wenn ich es versucht habe, mir reinzuprügeln. Wie kommt es, dass, ich sage jetzt mal pessimistisch geschätzt, 90% der Menschen abschalten, sobald da vorne jemand was von Datenbank, Server, Port oder Bus sagt?
Es ist halt sehr weit weg für viele. Es ist was anderes, wenn man sagt, ja, das ist halt der Zugang für dein FIFA-Spielespiel oder für GTA oder so etwas, was gefährdet ist. Ja, du kannst nicht mehr spielen oder du kannst nicht mehr fernschauen. Ja, das ist natürlich was ganz was anderes. Wenn das Ganze sehr, sehr abstrakt gehalten wird, man muss immer schauen, und das ist auch die Kunst also eines IT-Sicherheitsbeauftragten, klarzumachen, was ist der Business-Nutzen des Ganzen oder was ist der mögliche Business-Schaden. Das bedeutet halt eben letztendlich, okay, wenn du das nicht tust, dann kostet das halt richtig viel Geld, weil deine Kundendaten dann verschwunden sind, lieber Herr Geschäftsführer. Oder bist du dir sicher, dass die Patente auf diesem Server so gut gehostet sind? Nur als Beispiel. Neulich war ich mal beim Forschungsreaktor München 2. Das ist dieser schöne, neben dem Atomei in Garching, dieser schöne Forschungsreaktor, eigentlich der einzige Reaktor, der in Deutschland noch halbwegs in Betrieb ist. Momentan ist er auch in der Wartung, aber er wird wieder in Betrieb gesetzt. Und da gibt es mehrere Sicherheitsschleusen, Sicherheitszonen. Man muss extra Schuhe antragen, man hat einen Dosimeter an und so weiter und so fort. Da wird Sicherheit natürlich richtig groß geschrieben. Es ist aber die physische Sicherheit. Die IT-Sicherheit, die wird von vielen Leuten nicht so gesehen. Aber es ist im Endeffekt ganz genauso. Man muss es in seinem Unternehmen ähnlich anschauen wie eben die physische Sicherheit. So muss auch IT-Sicherheit gehandhabt werden.
Das Problem der IT-Sicherheit ist eigentlich, dass soweit alles funktioniert. Also in Berlin-Köpenick gab es jetzt gerade einen mehrtägigen Stromausfall. Da haben die Leute auf einmal gemerkt, dass es eine gute Idee ist, wenn man eine Kerze zu Hause stehen hat. Aber die Befürchtung ist ja, dass sie das in 2 Wochen wieder vergessen haben und die Kerze bis dahin immer noch nicht organisiert haben. Also die Systeme, mit denen wir arbeiten, die müssen halt einfach funktionieren. Und weil sie nahezu störungsfrei funktionieren, kümmern wir uns auch nicht darum, diese Funktionsweise abzusichern.
Ja, genau. Und das ist natürlich genau die Geschichte, die man im Thema IT-Sicherheit genau anschauen sollte. Da sollte man zumindest mal Übungen machen. Ja? Sicherheitsübungen, und zwar sehr regelmäßig auf Geschäftsführungsebene. Und diese Übungen entsprechend mit Tabletop-Exercises durchzuführen, auch mit Penetrationstests. Die sind übrigens vorgeschrieben ab einer gewissen Unternehmensgröße. Das heißt, dass man tatsächlich sozusagen Ethical Hackers, heißt das, dann eben beschäftigt, die dann von außen quasi testen und schauen, wie es um die IT-Sicherheit steht. Die dann halt eben zum Beispiel eben auch schauen, ob eine Sabotage durchführbar ist oder nicht, ja, und natürlich das dann entsprechend reporten.
Wie oft soll das durchgeführt werden? Haben Sie da eine Handreichung?
Gute Idee ist, je nach Situation zwischen monatlich und quartalsweise das zu machen. Aber natürlich am besten unangekündigt.
Sie als Unternehmensberater gehen also in ein Unternehmen und sagen, wir müssten das jetzt eigentlich monatlich überprüfen.
Ja.
Sagt Ihnen dann der Geschäftsführer oder der CEO, sagt er Ihnen nicht, entschuldigen Sie bitte, monatlich? Wie soll ich denn das schaffen? Ich bin doch dann in Asien und dann habe ich hier Halbjahresbericht abzuliefern. Ich kann nicht monatlich irgendwelche technischen Spielereien machen mit Ihnen.
Ja, gut, das kann man natürlich schon so sehen. Dann kann man da sagen, ja, Sie können sich auch dann mal irgendwann wochenlang einfach nur um Krisenbewältigung kümmern, weil es halt überhaupt nicht mehr geht. Also Sie haben die Wahl, wenn Sie es jetzt nicht zwischendurch 3 Stunden mal einmal im Monat machen, dann können Sie es halt mal irgendwann tagelang oder wochenlang machen oder haben gar keinen Job mehr. Also up to you.
Die Problematik ist ja, dass das, was Sie da machen müssen, eher schwarze Pädagogik ist. Also Sie müssen ja die ganze Zeit drohen, aber es schafft ja trotzdem nichts für das Unternehmen selber. Dadurch wird ja kein Produkt mehr verkauft. Es kommt halt nur zu Schaden, wenn halt was passiert.
Jein. Das ist ähnlich wie bei, sagen wir mal, einer guten Innenrevision. Ja. Wenn man dann irgendwann merkt, dass es Schwachstellen hat, dann hat es meistens noch weitere Schwachstellen und die kosten eh schon Geld. Also zum Beispiel ein Freund von mir, der schaut sich gerade, ein ganz anderes Thema, das Dienstwagenprogramm der Firma an, ist Revisor, und hat da gesehen, dass so und so viele Mitarbeiter irgendwie doppelt und dreimal so viel Benzin verbrauchen, wie sie eigentlich nach Normverbrauch des Autos tun sollten. Woran liegt das? Fahren die so schlecht?
Zapfen die was ab und füllen es ins Privatauto? Oder?
Ja gut, dass die Tankkarte für den Dienstwagen halt eben sonst wohin noch gereicht wird.
Lassen Sie uns mal spinnen. Wenn ich jetzt die IT-Sicherheit sowieso überwache, dann habe ich ja vielleicht auch einen besseren Zugriff auf die Computer meiner Mitarbeiter. Dann könnte ich ja vielleicht auch die Arbeitszeiten, die tatsächlich geleistet werden, besser erfassen. Spielt das eine Rolle?
Also ich bin kein großer Freund von Arbeitszeiterfassung, sondern eher Arbeitsergebniserfassung. Aber ja, klar, es gibt natürlich genügend Leute, die einfach am Morgen sich einloggen, insbesondere im Homeoffice, und dann erst mal dann irgendwie, keine Ahnung, dann frühstücken gehen oder so etwas. Und das muss man sich natürlich dann auch fragen, ist das so sinnvoll, wenn dann die Arbeit liegen bleibt? Wenn die Arbeit nicht liegen bleibt, gut, kann man darüber reden. Gleichzeitig ist das dann auch legal, so einfach zu überprüfen. Das hängt dann wiederum tatsächlich von den Verträgen und den Umständen ab. Ja? Also man darf nicht einfach alles überprüfen, allein aus Datenschutzgründen auch. Aber gleichzeitig kann es ein Nebeneffekt der IT-Sicherheit sein, dass man sagt, gut, bestimmte Zugriffskanäle sind gesperrt. Beispielsweise, dass man schaut, dass man auf dem Dienstrechner keine Zusatzprogramme installiert oder einfach mal schnell USB-Drives anschließen kann und damit dann die Daten abziehen kann als Mitarbeiter. Das sind ja auch so, es ist so vielschichtig, das Ganze. Oder mal ganz simpel gesagt, wenn es da Mitarbeiter gibt, die ganze Zeit während der Arbeitszeit irgendwelche Privattätigkeiten und Privatwebseiten anschauen, sei es Urlaubsseiten oder Pornos, ja.
Was passiert denn, wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen eine Pornoseite ansteuert? Gibt es dann gleich ein Pling-Pling in der IT-Abteilung?
Das kommt auf das Unternehmen an, tatsächlich. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen und Handhabungen dazu. Was bekannt ist, manche Unternehmen schauen da eine Zeit lang zu und sammeln. Das ist dann übrigens auch teilweise legal und es steht dann auch im Arbeitsvertrag, aber es wird gern vergessen. Und irgendwann, wenn der Mitarbeiter nicht leistet, dann präsentiert man ihm halt die Rechnung und dann ist der Aufhebungsvertrag plötzlich sehr, sehr zugunsten des Unternehmens zum Beispiel. Ja. Bei anderen macht es halt bling, bling und die Webseite ist blockiert. Das geht auch. Irgendwo meistens ist es so ein Mittelding, denke ich einmal. Gleichzeitig gibt es natürlich auch wiederum Situationen, wo bestimmte Seiten, weil man sie als Kunden hat oder so etwas oder weil man eben was tun muss, zum Beispiel Reisewebseiten, ist so eine Grauzone. Ja, aber das hat nicht so sehr was mit IT-Sicherheit zu tun, sondern eher mit Personalmanagement.
Ich habe Ihnen ja noch ein zweites Praxisbeispiel versprochen. In diesem Fall kommt es aus der Gastronomie, wo ich längere Zeit gearbeitet habe. Das ist ein großer Anbieter, der auch in Ministerien tätig ist. Und da ist dann mal wieder Hygieneschulung gewesen, wie einmal im Jahr. Und kommt die Zentrale, die Expertin, kommt dann dahin und erklärt den Mitarbeitern in den einzelnen Betrieben, welche Hygienerichtlinien da unbedingt eingehalten werden müssen. Und dazu gehört ein Verbot von Schmuck- und Armbanduhren, beispielsweise in der Küche, aber auch im Service. Und das Verbot, das dient der Sicherheit der Mitarbeiter, damit sie sich nicht verletzen, aber auch der Sicherheit der Gäste, damit keine Keime oder Bakterien ins Essen kommen. Und während also das Verbot für Ringe und Uhren erklärt wird, sehen Sie, wie ringsherum die Hände langsam unter dem Tisch wandern. Und neben mir saß eine Kollegin, die hatte an 10 Fingern 6 Ringe. Was lehrt uns das? Also ich denke mir, während Ihrer IT-Sicherheitsschulung sitzen da die Mitarbeiter und die nicken eigentlich bloß, um zu verhindern, dass sie einschlafen. Und danach geht alles so weiter wie zuvor.
Ich meine, das eine sind Schulungen natürlich, dass man das durchführt. Also ich selber halte keine IT-Sicherheitsschulungen ab. Ja. Das andere ist, dass man eben Praxisbeispiele dann bringt und den Leuten klar macht, anhand von Praxisbeispielen, da gibt es ja auch Online-Schulungen und so, wo man dann das Ganze auch sehen kann. Oder man lässt sie einfach tatsächlich ab und an mal so ins kalte Wasser laufen oder so etwas. Das hält die dann schon frisch, ja. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen, aber ganz klar zum Beispiel, es gibt ja immer diese regelmäßigen Online-Schulungen, die Leute inzwischen absolvieren müssen und dann geht es inzwischen so los. Jeder Azubi macht es inzwischen heutzutage, dass er kurz mit ChatGPT die Frage fotografiert und sich dann bitte beantworten lässt. Ja.
Lernt man dabei auch was?
Das ist genau das Problem. Man lernt dabei wahrscheinlich meistens recht wenig, weil man sofort die Frage-Antwort wieder vergessen hat. Aber es ist leider inzwischen bei nahezu allen Schulungen reichlich üblich, dass das passiert, dass einem einfach die KI so ein bisschen stark hilft. Ja. Und genauso natürlich Geschäftsführer müssen Schulungen absolvieren. Und die lassen das dann teilweise die Assistentin oder den Assistenten machen, weil man hat ja keine Zeit. Und Hauptsache ist es sozusagen der Servus drunter und so. Also ja, kann man alles machen. Es wird dann irgendwann sich halt leider rächen wahrscheinlich. Es gibt da keine Patentlösung, außer dass man halt sagt, ja, man sollte es wirklich tun. Und auch, möchte man sagen, eine gewisse Freude dran haben. Weil sonst passieren halt wieder irgendwelche bösen Ideen. Oder kommt ein Deepfake-Angriff via Videokonferenz, weil eben der CFO einen Videoanruf vom CEO enthält und das schaut alles ganz, ganz toll aus und man überweist dann halt ein paar Millionen, weil man halt eben nicht verstanden hat, dass es das auch gibt.
Also wir haben jetzt schon Schulungen bei allen Mitarbeitern, die regelmäßig durchgeführt werden sollen, insbesondere bei der Geschäftsführung und der IT.
Ja, nicht nur, überall. Also die Schulungen, die sind auch gerade bei operationellen Leuten wichtig, Buchhaltung, beim Kundendienstmanagement, egal wo.
Wie sollten Unternehmen sich auf den Tag X vorbereiten? Also was muss schon im Vorfeld passieren, damit man dann am Tag X nicht in Panik gerät?
Das sind mehrere Faktoren. Das eine ist, man sollte tatsächlich schon vorher bereits seine Alarmkette sich aufgestellt haben, also einen Alarmplan haben, wo man weiß, okay, es gibt einen Cyberangriff und man weiß ganz genau, was sind die Telefonnummern, was sind die Hotlines dafür. Ja? Hat man seine Kontakte irgendwie beim BSI oder beim Landeskriminalamt, je nachdem und Größe, richtig organisiert? Hat man die richtigen Kommunikationsplan? Weil man muss natürlich auch die Kunden informieren teilweise oder Lieferanten und entsprechend sollte man das schon bereits in der Schublade haben. Und diesen Kommunikationsplan sich als Checkliste schon eben überlegt haben. Ja. Das ist erstmal schon mal sehr, sehr wichtig. Sofort nach Bekanntwerden, also sagen wir mal zwischen 0 und 6 Stunden, sollte man auf jeden Fall als erstes schon mal kommunizieren, zu sagen intern, oder auch extern. Wir analysieren aktuell eine mögliche Beeinträchtigung unserer IT-Systeme und unser IT-Sicherheitssystem arbeitet mit Hochdruck daran. Und danach sollte man langsam sich überlegen, was für ein Pressestatement hat man. Am besten hat man schon eins vorbereitet dafür. Und danach sollte man langsam, aber sicher faktenbasiert Klarheit geschafft haben, um was es dann überhaupt geht. Also welche Maßnahmen können ergriffen werden, was wurde gemacht, welcher Schaden ist entstanden und so weiter. Was man nicht tun sollte in so einem Fall, also wenn so eine Krise ist, zu sagen, man hat alles im Griff. Das ist extrem unglaubwürdig. Damit schießt man sich ins Aus.
Zu welchem Zeitpunkt werden Sie angefragt?
Hoffentlich vorher. Wenn der Schaden geschehen ist, kann es schon sein, dass ich manchmal Krisenkommunikation machen durfte oder bei Krisenkommunikation helfen durfte. Ja, mei, dann muss es halt schnell gehen. Und da sollte man halt dann schon auch auf jemanden hören, der die Erfahrung hat, wie so eine Krise zu managen ist. Viele Leute halten sich selber für große Krisenmanager und sind es nicht.
Was ist Ihr Eindruck, wie präsent ist das Thema mittlerweile in den Köpfen? Was hat sich da getan in den vergangenen Jahrzehnten? Das Internet ist jetzt nicht mehr ganz Neuland, aber ganz zu Hause sind wir vielleicht alle auch noch nicht da drin.
Es ist deutlich vorangeschritten schon mal. Inzwischen weiß ein Unternehmer, dass er eine Cyberversicherung durchführen sollte. Ja, aber er hat meistens noch niemals die Police einer Cyberversicherung beispielsweise angeschaut. Das hat irgendwie der IT-Mensch selber gemacht und hat dann brav alles angekreuzt, dass die Prämie niedrig ist oder so etwas. Damit hat er natürlich automatisch schon mal fahrlässig gehandelt. Also ich sehe sehr viel falsch ausgefüllte Cyberversicherungen, wenn man sich das so durchschaut, wo man dann denkt, ja gut, also wenn das die Versicherung dann trotzdem zahlt, dann habt ihr Glück gehabt, Freunde.
Welche Fehler kann man da machen?
Ja gut, man kann natürlich sagen, wir haben schon alles getan, der Maßnahmenplan ist komplett abgeschlossen. Man tut diverse Sachen ausschließen, die eigentlich sehr sinnvoll sind. Manche Sachen sind wiederum doppelt versichert, weil sie über die Directors and Officers Versicherung gleichzeitig versichert sind. Aber da will man natürlich dann auf Nummer sicher gehen, weil es soll ja nicht den Chef treffen. Das ist, also da gibt's viel. Fast immer ist es eigentlich eher so, man sollte bei der Cyberversicherung darauf achten, einfach zu sagen, gut, wir haben Action-Items und wir arbeiten an den Action-Items und die werden dann auch tatsächlich dann bearbeitet. Und dann geht man, möchte man sagen, 1-2 Zyklen ein Jahr oder zwei später zur Versicherung zurück und sagt, okay, unsere Situation hat sich so und so geändert, können wir was mit der Prämie machen, beispielsweise.
Jetzt gibt's ja ganz unterschiedliche Regularien. Also wenn wir das Internet nutzen, müssen wir ständig irgendwelche Cookies bestätigen, was ich für einen enormen Zeitfresser halte. Und ich glaube, den Hintergrund dahinter verstehen die wenigsten. Dann gibt's die Datenschutzgrundverordnung. Die hat ja auch viele Pflichten, die damit einhergehen. Wie sieht's denn bei der IT-Sicherheit aus? Wie ist die Regulierung da und ist die angemessen oder übertrieben?
Die Regulierung ist gar nicht mal so schlecht und da wurden auch viele Experten eingebunden. Also es gibt zum einen das NIS 2 als Richtlinie Network and Information Systems Directive 2 von der EU. Dann gibt es DORA, das ist eine weitere, möchte man sagen, Regulierung. Dann gibt es natürlich spezifische Regulierung, insbesondere im Bereich Finanzen von der BaFin und in der Schweiz von der FINMA, die durchaus sinnvoll sind. Und jetzt auch nicht irgendwie komplett einfach nur auf dem Reißbrett entstanden sind, sondern da ist schon ziemlich viel auch Expertenwissen drin, was sinnvoll ist, was Best Practice ist und so weiter. Also, und da sollte man sich dann schon dran halten. Es gilt nicht für jeden NIS 2, es gilt nicht für jedes Unternehmen. Das ist erst ab einer gewissen Größe gilt das NIS 2, besonders ab einer gewissen Kritikalität. Die GVO gilt so ziemlich für jeden. Und man sollte sich das einfach mal überlegen, anschauen, für wen was gilt und dann eben daraufhin dann eben auch aufbauen.
Kann es mein Unternehmen gefährden, wenn ein Kunde oder ein Zulieferer von mir seine IT nicht im Griff hat?
Ja, und das ist natürlich auch so ein Thema. Es gibt ja dieses unsägliche ESG, Environmental, Social und so weiter Thema. Und da gehört auch das Thema IT-Sicherheit dazu. Und es ist tatsächlich so, wenn Ihr Lieferant vielleicht die IT-Sicherheit nicht im Griff hat, dann kann es durchaus eine Situation haben, dass Sie sozusagen für einen schlechten Lieferanten mehr oder minder in die Mithaftung geraten, wenn Daten dabei exportiert werden oder so etwas. oder eben sie dadurch die Situation haben, dass vielleicht bestimmte Komponenten nicht bekommen, weil sie ausfallen oder so etwas, weil einfach der Lieferant eben ausfällt. Gleichzeitig, wenn ihre Kunden ein IT-Sicherheitsthema haben und sie sind der, ich muss sagen, Service-Provider dafür, dann könnten sie auch eventuell nicht so gut dastehen, weil eventuell der Kunde dann in die Situation kommt, dass er nicht zahlen kann und sie stehen dann da und warten auf ihr Geld. Alles nicht schön. Also man sollte sich dann schon immer ganz genau überlegen, mit wem man dann eben ins Bett geht.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Meldung, zum einen der Frankfurt Rundschau, auch in der Bild-Zeitung. Da ging es um ein Unternehmen aus Stotzheim bei Euskirchen, die Firma Fasana. Und da heißt es, dass diese Firma nun insolvent ist und das hat unter anderem mit einem Hackerangriff zu tun.
Ja.
Halten Sie das für plausibel? Kommt sowas wirklich vor?
Ja, ja. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas gibt, dass Unternehmen tatsächlich durch IT-Sicherheitsthemen eben in die Insolvenz oder zumindest in extreme finanzielle Bedrängnis geraten sind. Es gibt es öfters, als es einem lieb ist. Gerade in diesem ganzen Bereich IoT, Smart Devices, da kann das inzwischen öfters passieren. Auch selbst bei ganz traditionellen Unternehmen, Versandhändlern oder so etwas. Das ist nichts, was jetzt irgendwie aus der Welt gegriffen ist. Man kann tatsächlich in die Pleite reiten. Und gerade Banken zum Beispiel, und deswegen wird da bei Banken so stark darauf Wert gelegt, wenn das System bei der Bank plötzlich mal 3 Tage down ist und sie dann beispielsweise nicht mehr auf ihre Konten kommen können oder so etwas, dann kann das eventuell auch Kunden in den Ruin treiben. Oder angenommen, die Bank hat ein Depot oder sie haben bei der Bank ein Online-Depot und dann können sie nicht mehr handeln, weil sie nicht auf das Depot zugreifen können. Ihnen laufen die Aktienkurse oder vielleicht Termingeschäfte weg und das ist dann alles überhaupt nicht mehr witzig. Deswegen immer auch Vorsicht bei Discount-Brokern. Wie viel Discount können die überhaupt machen und wie gut sind deren Systeme? Nur so als Überlegung.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf, das wirkt ja alles auch wie so ein Hase-und-Igel-Spiel. Also sowohl Verteidiger als auch Angreifer rüsten immer wieder auf und versuchen die Nase vorn zu haben. Und jetzt kommt ja eine neue Technologie, die sogenannte künstliche Intelligenz.
Ja.
Was meinen Sie? Wird das mehr Probleme schaffen oder wird das mehr Chancen bieten?
Es hat mehrere Faktoren. Die KI, die schafft mehr automatisierte Möglichkeiten. Es ist ein Wettrüsten, wie Sie gesagt haben, Herr Golme. Man muss im Endeffekt nicht nur KI sehen, dass es im Angriff ist, sondern wir brauchen auch KI dann entsprechend in der Cyberverteidigung. Also sie sollten tatsächlich dann irgendwann sich KI-Agenten dazu engagieren, letztendlich um quasi von sich aus dann dauernd auch Penetrationstests durchzuführen beispielsweise. Dann kommt natürlich auch das ganze Thema Quantencomputing dazu, nebst der KI. Sie wissen ja, haben wir vielleicht von Quantencomputing schon gehört, dass man plötzlich damit dann irgendwann alles entschlüsseln kann, weil der Quantenrechner eben tatsächlich so schnell ist und bessere Algorithmen hat und man wartet ein bisschen auf diesen Q-Day, wie es so schön heißt, also den Tag, wo tatsächlich diese Quantenalgorithmen so weit sind, dass sie sämtliche Verschlüsselungen und Passworte entschlüsseln können. Da gibt es jetzt momentan so diese Idee des Harvest Now, Decrypt Later von Aktoren, auch übrigens staatlichen Akteuren, die einfach sammeln und wissen, ja gut, das Zeug, das ist heute noch nicht knackbar, aber wir holen uns jetzt einfach mal das wie verschlüsselte Ware her, die verschlüsselten Daten und irgendwann haben wir vielleicht genau den Quantencomputer, dass wir alles entschlüsseln können und dann schauen wir uns mal alles genauer an.
Wir haben uns ja heute auf Unternehmen spezialisiert. Schauen wir abschließend noch auf 2 andere Bereiche, auf den öffentlichen Sektor und auf Privatpersonen. Ich erwähnte ja diesen Anschlag auf die Berliner Stromversorgung, denn es war tatsächlich ein Anschlag und Linksextremisten haben sich dazu bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass das authentisch ist. Jetzt ist der Strom da teils tagelang weg gewesen und das hat ja auch gezeigt, dass die Infrastruktur verletzlich ist. Wie gut sind Stromversorger, Behörden oder andere Aspekte der kritischen Infrastruktur gegen Cyberattacken gerüstet?
Es ist nicht so schlimm, wie man immer denkt. Also das ist die gute Nachricht. Oftmals, was der ganzen Geschichte auch hilft, ist insbesondere, dass manche auch mit, möchte man sagen, noch guten Mainframe-Systemen arbeiten, die einfach extrem schwer knackbar von außen sind. Auch Banken arbeiten gerne mit Mainframe-Systemen. Ebenso natürlich Versorger. Gleichzeitig, die Netze sind oftmals auch getrennt, also die Produktionsnetze von den normalen Zugangsnetzen, was auch hilfreich und auch Common Practice ist. Das heißt, es gibt nicht irgendwie so einen schnellen Übergriff, den man machen kann. Aber auch klar, da kann es durchaus passieren, dass dann eben Netzsteuerungen plötzlich über Managementsysteme dann belastet werden können oder so etwas. Genauso hat man sich natürlich auch gefragt, als dann die Deutsche Telekom damals jede Menge Huawei-Equipment eingesetzt hat für die Verteilung von Internetdaten, also DSL und Co., ob nicht die Managementkanäle und die Update-Kanäle von Huawei vielleicht dazu auch dann verwendet werden können, um im Hintergrund irgendwie Daten abzuschnorcheln. Das wurde verneint, aber 100% sicher ist man sich dabei natürlich immer noch nicht. Und das ist tatsächlich so eine Schwierigkeit.
Dann lassen Sie uns noch auf die Privatpersonen blicken. Also jetzt im Fall eines Stromausfalls, da sollte man sich tatsächlich zu Herzen nehmen, dass man Kerzen hat oder Taschenlampen oder eben halt auch Wasser für den Notfall. Vielleicht ja sogar irgendeine Form von leistungsstarker Batterie. Das rückt jetzt ja auch näher. In Deutschland war ja auch am 11. September der Bundeswarntag und auf einmal erklang hier und da eine Sirene. Also da kann man schon mal so ganz materiell vorsorgen. Wenn Sie jetzt Privatpersonen Tipps geben, wie sie ihre eigene Sicherheit im Bereich IT verbessern sollten, welche einfachen, aber wichtigen Tipps sind das?
Der erste wichtige Tipp ist, ein zweites Telefon zu haben, also so ein Backup-Handy, wo die Daten, die man von seinem normalen Mobiltelefon, was ein Smartphone ja fast immer ist, auch tatsächlich gespiegelt hat, mehr oder minder. Das mag dann vielleicht ein altes, langsameres Ding sein, aber das ist halt im Schreibtisch. Die größte IT-Sicherheitsgefahr ist heutzutage einfach erst einmal der Verlust oder einfach der Diebstahl eines Mobiltelefons. Das ist so das, was man als erstes berücksichtigen sollte. Das nächste ist tatsächlich, von seinem Laptop ein Backup zu machen. Und zwar regelmäßig auf eine externe Festplatte oder auf die Cloud oder so etwas. Und dann als drittes grundsätzlich nicht nur mit User-ID und Passwort zu arbeiten, sondern mit Zwei-Faktor-Authentisierung. Das heißt also entweder über einen SMS-Code zusätzlich noch oder einen E-Mail-Code oder über so ein Authenticator-Anwendung zu arbeiten, sodass nicht einfach jemand mal schnell User-ID und Passwort erraten kann und dann loslegen kann. Ja, klar, natürlich kann man sich auch sicher persönlich absichern, indem man noch zusätzlich batteriegepufferte Rechner hat oder so etwas. Also Einsteigersysteme, wenn mal kurz der Strom für eine Stunde ausfällt, dass nicht gleich alle Daten weg sind, das sind ja nicht so teuer, aber gleichzeitig ein Laptop alleine, der schon einfach eine Batterie hat, die eben 3-4 Stunden hält, ist ja auch schon was besser als nichts.
Das war's für heute mit Kontrafunk Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sprachen mit dem Unternehmensberater für IT-Sicherheit und Strategie, Dr. Christoph von Gamm. Er leitet das Unternehmen von Gammcom Global und hat gerade sein neues Buch veröffentlicht. Chefsache Cybersecurity, ein Praxisratgeber für Entscheider. Herr von Gamm, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank, Herr Goldmann.